Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Troika. Hallo Alex.
Hallo Julius, das ist ein schnelles Wiederhören und Wiedersehen, ne?
Ja, ich habe mich gerade beruhigt nach der letzten Folge erst und jetzt geht's schon weiter. Aber es hat natürlich gute Gründe, denn es stehen an diesem Wochenende Pokalfinals an, das in Deutschland natürlich mit besonderem Augenmerk auf ein enttäuschendes Leverkusen in dieser Saison. Vielleicht können sie ihre Saison noch retten mit einem Pokalsieg gegen Kaiserslautern. Dann haben wir das englische Pokalfinale mit einem Manchester Derby, also auch recht klangvoll, zumindest auf den ersten Blick. Wir gucken nochmal auf das Rückspiel in der Relegation, denn das Hinspiel, das haben wir jetzt hinter uns zwischen Bochum und Düsseldorf und das endete eindrücklich. Und was wir auch noch mit reinnehmen zum Abschluss, ist dann schon ein Blick auf das Conference League Finale. Unter der nächsten Woche wird das Ganze stattfinden. Da gucken wir auch schon mal drauf, was wir da erwarten, damit wir dann nächste Woche ganz, ganz viel Augenmerk natürlich auf das ganz große Champions League Finale legen können. Das ist der Ablaufplan. Darum soll es heute gehen. Bevor wir anfangen, ein paar kurze Hinweise. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil sich Quoten jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spiel-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das also unser Vorwort wie immer und dann gehen wir mal rein mit dem Spiel, wo vielleicht hier am meisten Fokus drauf liegen wird. Es ist nämlich das deutsche Pokalfinale. Wir haben es immer mal wieder anklingen lassen in den letzten Wochen. Es ist ein ungleiches Pokalfinale. Wir haben einen Zweitligisten, der kurz vor Ende der Saison den Abstieg verhindern konnte und ein Leverkusen, einen deutschen Meister, der ohne Niederlage durch die Bundesliga marschiert ist. Also das ist eine recht große Spannweite zwischen diesen beiden Mannschaften. Aber zumindest können wir sagen, Leverkusen kommt nicht mehr ungeschlagen.
Ja, Leverkusen hat es erwischt. Im UEFA-Cup-Finale hätte ich jetzt was gesagt, im Europa-League-Finale, wie es ja jetzt heißt. Wir hatten es ja so ein bisschen auf dem Schirm, dass sie dann dieses Spiel verlieren, aber so richtig voll entscheiden konnten wir uns nicht. Wahrscheinlich aber auch nicht deswegen, weil man nicht absehen konnte, dass Leverkusen sich so schwach präsentieren wird und dass Atalanta sich so stark präsentieren wird. Das war, fand ich, schon sehr, sehr überraschend, vor allem mit Blick auf die Schwäche Leverkusens. Und dann hat das es sie im Finale dann mal erwischt. Wenn es ein knappes, ausgeglichenes Spiel wäre, okay. Aber das 0-3 quasi mit einer Chancenlosigkeit, die wir, glaube ich, nicht so für möglich gehalten hätten. Also das war schon erstaunlich. Harter Tiefschlag
egal
für die
in welcher Konstellation, doppeltes Handicap auf Atalanta hätten wir nicht getippt. Da hätten wir 100 Folgen hätten aufnehmen können getippt. Und wären nicht dahin gekommen. Ja. Also das war schon relativ krass. Ich meine, zumindest einhaken muss man. Man hätte also ein ordentliches und starkes Atalanta natürlich schon erwarten können. Wir haben ja auch darüber geredet, wie gut sie sich gegen Liverpool geschlagen haben. Und es war eine ähnliche Auflage, würde ich sagen. Sie haben wirklich ein so aggressives Pressing gespielt, dass sogar ein Leverkusen da überfordert war. Und dann natürlich trotzdem auch vielleicht viele Spieler nicht ihren besten Tag haben. Gerade so ein Florian Wirtz, der ist schon aufgefallen mit relativ vielen Fehlern, auch im Passspiel, die man ihm sonst nicht zutraut, spielt ja eine herausragende Saison. Aber das sind eben genau die Spieler, wenn du dann presst und das Team unter Druck setzt, wenn die super drauf sind, können sie es vielleicht lösen und dich auch bestrafen dafür. Und das konnte Leverkusen eben auch nicht. Also ich fand schon, es war eine Kombi aus einem sehr, sehr starken Atalanta, wie du sagst. Aber man hat auch ganz klar gesehen, Leverkusen, das war nicht die beste Form, in der wir sie dieses Jahr gesehen haben.
Das ist absolut richtig. Und jetzt habe ich verschiedene Takes gelesen auf Twitter. Und ich finde die alle, du musst mir helfen, welcher davon am ehesten zutreffen könnte. Es sind nämlich zwei komplett verschiedene. Der eine ist, Leverkusen hat jetzt so einen Tiefschlag kassiert, jetzt haben sie plötzlich Druck, jetzt haben sie was zu verlieren, jetzt straucheln sie, jetzt sind sie angeschlagen im Finale gegen Kaiserslautern. Also Kaiserslauterns Chancen steigen, die ganz, ganz große Überraschung zu schaffen, weil eben Leverkusen durch die Art und Weise der Finalniederlage und durch die Finalniederlage an sich jetzt einfach angezählt ist. Das ist die eine Seite, der eine Take. Der andere ist, wir werden jetzt ein wütendes Leverkusen erleben, das mit Kaiserslautern kurzen Prozess macht, eben aufgrund der Niederlage. Das ist jetzt die Frage, gebe ich an dich weiter. Ich bin mir nämlich noch unschlüssig. Wir können es ja zusammen ein bisschen elaborieren. Welches Leverkusen könnte man eher sehen? Das angeschlagene, oder das Wütende, das mit Kaiserslautern jetzt kurzen Prozess macht?
Ja, also es ist wirklich eine schwere Frage, ne? Ich sehe schon, ich glaube schon, dass Kaiserslautern mit einem bisschen mehr Selbstbewusstsein reingeht, weil du eben gesehen hast, ja, sie sind nicht gänzlich unschlagbar und egal, das war uns allen klar, aber ich meine, die Saison hat Leverkusen ganz lange dann irgendwann auch so einen Mythos getragen, ne? Gerade mit diesen ganz, ganz späten Toren nach der 90. Minute, die es mehrfach gab, da hattest du ja wirklich das Gefühl, ist eigentlich egal, was die Gegner machen, ob Stuttgart da ein herausragendes Spiel abliefert, wer auch immer, am Ende gehen sie mindestens mit einem Punkt vom Feld, beziehungsweise hier wäre es dann die Verlängerung. Und das Gefühl ist vielleicht tatsächlich so ein bisschen gebrochen. Trotzdem, glaube ich auch, ist man sich bei Bayer bewusst, und da müssen wir uns eigentlich fragen, was löst das aus? Du warst jetzt 51 Spiele ungeschlagen, du hast einen Rekord gebrochen, was das angeht. Aber wenn du am Ende diese beiden Spiele verlierst, dann ist es irgendwie fast eine enttäuschende Saison, oder? Mit dieser Leistung und dann am Ende nur ein Titel, obwohl du drei Titel hättest holen können, zwei Finals gespielt hast. Ich glaube schon, dass da bei Leverkusen gerade jetzt auch ein ungewohnter Druck herrscht, weil sie kennt es nicht zu verlieren. Diese Mannschaft kennt es nicht. Granit Xhaka, der ja maßgeblicher Teil ist, kennt es wirklich gar nicht. Seit er bei Leverkusen ist, hat er noch nicht verloren. Das ist das erste Mal. Und jetzt gehst du da rein und vielleicht sind die Knie ein bisschen wackeliger als vorher. Dann hast du natürlich auch jetzt unter der Woche noch ein Spiel gehabt, während Kaiserslautern sich wirklich komplett auf dieses Pokalfinale vorbereiten konnte. Das schon seit längerem. Haben wir jetzt auch nicht erst am allerletzten Spieltag sich den Klassenerhalt gesichert. Also natürlich habe ich immer noch das Gefühl, die Qualität ist groß, der Unterschied ist groß, der Qualitätsunterschied. Ich habe es auch öfter gesagt, ich fand ja das Düsseldorf-Leverkusen-Pokalspiel und Düsseldorf hat in der Relegation gerade noch mal einen Erstligisten fast deklassiert, ne? Und Leverkusen hat den absolut gar keine Chance gelassen. War ein sehr, sehr deutliches 4-0, hätte höher ausgehen können, wirkte fast wie ein Trainingsspiel. Das ist immer noch die große Angst, dass uns das erwartet, aber fassen wir es mal diplomatisch zusammen, es fällt einem gerade ein bisschen leichter, das ganze Ding ein bisschen spannender zu reden als vorher.
Es fällt uns, das stimmt natürlich völlig, es fällt uns leichter, das spannender zu reden. Das ist ja schön formuliert. Ich tendiere jetzt gerade eher zum knapperen Spiel, also einem angeschlageneren Leverkusen im Sinne von jetzt denken sie plötzlich nach. Du hattest ja das Gefühl in der Bundesliga, dass das immer so ein Selbstläufer war, ne, bei ihren Spielen, dass sie quasi gar keine Zweifel hatten, so fast schon wie Real Madrid, nur Real Madrid natürlich in 10-mal größer, dass die keine Zweifel haben, dass die dieses Spiel verlieren können, auch wenn sie irgendwie 1-2 in der 80. zurücklagen gegen West Ham oder wie sie alle hießen. Und ich glaube, jetzt könnten erstmals Zweifel da sein. Und das sorgt ja schon dafür, wenn du ein bisschen zweifelst, dass es knapper enger wird, dass du mehr nachdenkst, dass du also nicht mehr so locker und befreit aufspielst, ne? So locker leicht, nur wir hauen die weg, dass du gar keine Zweifel daran hast. Deswegen ein paar Zweifel sind, glaube ich, naturgemäß da. Wie gesagt, auch aufgrund oder ganz besonders aufgrund der Art und Weise, ne? Weil du nicht irgendwie knapp spätes Tor kassiert hast oder nach Verlängerung, sondern wirklich die Art und Weise, dass du quasi chancenlos warst und ja überrannt wurdest im Wortsinne, dass Atalanta sie zugerannt hat, sie zugepresst hat. Also ich sehe da ein paar Zweifel. Ich zweifle jetzt weniger am Ausgang des Spiels, aber eher an der Klarheit des Spiels. Also ein 5-0 Leverkusen würde ich jetzt, oder 4-0 oder so, ne? So ein riesiger Kantersieg, den würde ich jetzt für mich ausschließen wollen.
Ja, also dieses, werden sie sie wirklich deklassieren, das ist schon, würde ich auch sagen, das rückt ein bisschen enger zusammen, vor allen Dingen, wenn du jetzt eben auch noch mit reinnimmst, dass es ein Pokalfinale ist, wo dann irgendwie vielleicht jetzt auch doch noch eine andere Vorsicht auf einmal herrscht bei Leverkusen, die es jetzt auf einmal kennen, dass man da auch mal bestraft werden kann, aber am Ende ist die Qualität ja eben trotzdem so wahnsinnig hoch bei Leverkusen und eben nicht so hoch bei Kaiserslautern, dass ich allem Spannungsgerede zu Trotz hier am liebsten die 1,14er-Quote spielen würde, nämlich Leverkusen gewinnt das Spiel in 90 Minuten, aber die ist natürlich überhaupt nicht attraktiv. Am Ende glaube ich tatsächlich, bei allen Bemühungen, bei allem, was wir hier reinreden, das wird ein Handicap-Sieg, nicht ein 4-0 unbedingt wie gegen Düsseldorf, aber ein 2-0, 3-0 und ich glaube auch, dass das ein bisschen daran liegen wird, dass Leverkusen es clever genug angehen wird, dass Kaiserslautern irgendwann merkt, Mensch, wir werden hier heute kein Tor schießen. Heißt, Leverkusen gewinnt ohne Gegentor. Leverkusen gewinnt deswegen auch Handicap. Das sind meine Tipps, die hier zumindest annehmbare Quoten hergeben im Pokalfinale. Ich weiß, es ist die ganz langweilige Variante, aber sorry, ich kann hier nicht auf Kaiserslautern tippen.
Also ich wünsche mir auf jeden Fall in Kaiserslautern ein Tor, denn das bringt ja ein bisschen mehr Spannung rein, hoffentlich. Und den vielen, vielen mitgereisten Kaiserslauterern und Pfälzern, ne, wäre das, für die wäre das ja auch eine schöne Sache, dass sie zumindest ein Tor zu bejubeln haben. Am Ende sehe ich natürlich auch den Leverkusen-Sieg. Ich bin nämlich dabei zu sagen, ich glaube, sie werden eine Reaktion zeigen und trotzdem angeschlagener sein, im Sinne von ein bisschen nachdenken. Es wird nicht mehr alles so locker leicht von der Hand gehen. Und Kaiserslautern wird es ihnen trotzdem situativ schwer machen, aber über die kompletten 90 Minuten so schwer, dass Leverkusen da in die Verlängerung muss oder es sogar verliert. Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Aber man muss trotzdem sagen, Kaiserslautern zuletzt, du hast ja die Rettung angesprochen, ja trotzdem gut unterwegs. Ne? Drei der letzten vier Spiele gewonnen in der zweiten Bundesliga. Die drei Siege, die sie eingefahren haben, auch jeweils mit Handicap. Ne? Da war jetzt am letzten Spieltag ein 5:0 gegen Braunschweig dabei. Da haben sie richtig Selbstvertrauen getankt. Davor haben sie Magdeburg, die eine sehr, sehr gute fußballerische Mannschaft sind, ne? Die gern den Ball haben laufen lassen. Haben sie mit 4:1 abgekoffert. In Kiel haben sie 3:1 gewonnen. Musst du ja auch erstmal schaffen beim Aufsteiger. Also auch Kaiserslautern ist einfach gut drauf in den letzten Spielen und hat Selbstvertrauen getankt. Deswegen sind sie, glaube ich, dann doch kein Pushover, wie man so schön sagt. Und ich wünsche mir, ich habe es ja schon angesprochen, das Kaiserslautern-Tor. Und das bringt 2,50er-Quoten mit sich. Also einfach nur auf Lautern trifft tippen, Julius. Dann kann es ja trotzdem 3:1 für Leverkusen ausgehen. Aber so ein Lautern-Tor wäre was Schönes. Und da ist auch eine schöne Quote dabei. Denn ganz ehrlich, auf Leverkusen, selbst mit Handicap brauchst du ja nicht setzen. Die Handicap-Wette hat ja nur eine 1,50. Das ist ja trotzdem zu wenig. Von daher, man muss ja ein bisschen was suchen. Und du hörst das schon raus. Bei mir tippt der Wunsch ein bisschen mit. Ich wünsche mir ein Lautern-Tor, damit es ein bisschen spannender wird. Und wenn es in der 60. der Ausgleich ist und am Ende gewinnt trotzdem Leverkusen 3:1, aber so ein Lautern-Tor, das brauchen wir alle, Julius.
Ja, brauchen wir für eine gute Quote, da gebe ich dir recht, aber ob wir es bekommen, ich habe es gesagt, ich bin da leider skeptisch und sage, lass uns mal den Deckel hier drauf machen. Das war das deutsche Pokalfinale. Ich glaube, ja, wer am Ende der Sieger wird, da sind wir uns doch einig, und wenn nicht, wäre das schon eine große Überraschung, die natürlich immer willkommen ist, aber in so Pokalwettbewerben, ne? Beschweren wird sich keiner. Und jetzt kommen wir zum nächsten Spiel, und hier ist provokante These erstmal, Alex. Meiner Meinung nach der Qualitätsunterschied fast so groß wie im deutschen Pokalfinale.
Das ist eine provokante These.
Empfängt Manchester United. Fairerweise muss man sagen, Uniteds beste Saisonspiele, größten Erfolge gab es im FA Cup. Die Liga war ja oft richtig trist, aber im Pokal konnten sie unter anderem den großen Rivalen aus Liverpool rausschmeißen in einem ziemlich spannenden Spiel, wo es dann späte Tore gab, späte Erlösung für United. Also da konnten sie einem Rivalen richtig wehtun und haben auch ein bisschen, ja, mal wieder Leidenschaft und Teamgeist auf dem Feld gezeigt. Etwas, was mir sonst oft gefehlt hat. Auf der anderen Seite wieder mal der englische Meister. Auch da hatte ich wenig Zweifel dran. Du hattest ja ein bisschen die Arsenal-Brille zuletzt noch auf, als wir drüber geredet haben. Aber ich habe schon oft gesagt, es fällt mir schwer, gegen 115 Regelverstöße zu tippen.
Ja, was soll ich dazu sagen? Auf Arsenal, ja, ich hatte ja vor der Saison auf Arsenal gesetzt und ich wäre ja fast richtig gelegen. Also das war sehr, sehr knapp. Heung-min Song, du bist schuld, dass mein Arsenal-Meistertipp nicht aufging am Ende.
HSV aus.
Ja, und zu Man City, ja, natürlich sind sie Favorit. Man muss natürlich trotzdem minimal deine Anmerkung korrigieren. Sie spielen ja nicht bei Man City, sondern in Wembley, also neutraler Ground, nicht, dass man es falsch versteht, ne? Man City empfängt nicht United, sondern es ist in Wembley. Und ich betone das aus gutem Grunde, denn die FA Cup-Finals in Wembley waren zuletzt allesamt sehr, sehr eng, sehr, sehr knapp. Auch wenn man teilweise vielleicht einen recht klaren Favoriten hatte, aber es war eben eng. Nämlich letztes Jahr, gleiches Finale im FA Cup, Julius, auch Man City gegen Man United. Auch da hat sich Man City ja durchgesetzt, der Favorit hat gewonnen, aber nur mit 2:1 in einer sehr engen Partie, die, glaube ich, erst am Ende entschieden wurde, wenn ich mich da nicht täusche. Also erst ein, ich glaube, recht spätes Tor hat dieses Spiel entschieden. Es war auf jeden Fall enger als erwartet. Ich erinnere mich, dass wir dieses Spiel auch besprochen haben. Ich habe es gerade nachgeguckt. Das war ein Gündogan-Doppelpack. Aber das Spiel war eben nicht so prickelnd und auch nicht so klar, wie man es erwartet hätte. Deswegen will ich da immer einen Einspruch einlegen. FA Cup-Finale in Wembley. die sind enger, als man glaubt, wenn City beteiligt ist.
Ja, also wie gesagt, ich muss auch echt nochmal sagen, wirklich wichtiger Aspekt ist, dass United diesen FA Cup spielen eben wegen einer Mannschaft wirkte, die sich irgendwie motivieren lässt, und das war eben ganz selten in der Liga der Fall. Und wenn man wieder so auftritt, dann kann man natürlich trotzdem ein harter Gegner sein. Es ist nicht so, dass man da wirklich einen Kader eines 16. in der Liga hat oder so bei United. Da sind immer noch gute Spieler auf dem Feld, die Entscheidungen voranbringen können, spannende Youngsters, die vielleicht auch ein Spiel dann mal kippen lassen können. Alles Geschichten, die wir auch gegen Liverpool im FA Cup gesehen haben. Es ist trotzdem natürlich auch viel ungewiss zusätzlich, muss man sagen. Ne? Der Trainer, sag mal, wenn sie das Spiel nicht gewinnen, sollte Ten Hag eigentlich auf keinen Fall noch eine neue Saison bekommen. Wenn sie es gewinnen, vielleicht doch. Ist dann aber auch die Frage, wie viele Spiele haben wir wirklich Lust drauf?
Das wäre aber ein reactionary Take, ne? Also wenn im Vorstand bei United man das so sieht, wenn das gewinnt, bleibt er, und wenn das verliert, geht er.
Wenn man einen Titel holt, wenn man sich damit für die Euroleague...
ja, aber du musst ja die Saison und die Leistung der Saison bewerten. Das ändert ja ein Finalsieg.
Du hast natürlich völlig recht, im Fußball werden nie solche Entscheidungen getroffen.
Ich sage ja nur, es wäre eine reaktionäre Entscheidung.
Gut, also eine Manchester United-Entscheidung, könnte man auch sagen. Ich halte es nicht für ausgeschlossen. Wenn er überhaupt auf das nächste Jahr hoffen will, dann muss er gewinnen. Und da ist natürlich auch wieder die Frage, es gibt ja immer die Idee, das Spiel auch mal gegen den Trainer spielen, könnte das auch passieren, weil nicht alle Spieler wirken so, als würden sie Erik ten Hag unbedingt noch ein Geschenk machen wollen.
Aber sie wollen sich natürlich selbst beschenken, also in einem Finale.
Also ich glaube auch, der Anspruch ist da. Es ist natürlich auch super frustrierend, sicherlich für viele Spieler, die den Anspruch haben, wir sind United, wir wollen hier um alles mitspielen. Sie können zumindest um einen Titel mitspielen, sie werden da auch einen ordentlichen Fight abliefern. Und es stimmt, Manchester City hat immer mal in solchen Entscheidungsspielen, wo es wirklich 90 Minuten nur hin und her geht, da sind sie natürlich schlagbarer als über eine ganze Saison gesehen, wo sie dann eben diese Übermacht einfach ausrollen können. Also ich würde auch nicht sagen, dass das hier wirklich in Stein gemeißelt ist, dass Manchester City diesen Titel im Vorbeigehen holt. Aber wie gesagt, bei allem drumherum, trotzdem muss man sagen, wir reden hier über eine Mannschaft, die größtenteils dysfunktional wirkt, und zwar nicht nur auf dem Platz, sondern auch in Trainerpositionen, in Entscheidungspositionen mit United, und eine Mannschaft, die so funktional, also das ist ja eigentlich das beste Wort, um Manchester City unter Pep zu beschreiben, eine glattgeschmierte Maschine ist, die einfach meistens gewinnt, dass sie hier natürlich trotzdem für mich ganz klarer Favorit sind.
Nicht nur für dich, auch für die Wettanbieter, ne? 1,30er Quoten im Dreiweg auf City, das ist eine enorm niedrige Quote für ein Endspiel. Und dann auch noch ein Derby im Endspiel zwischen zwei Top-6-Mannschaften. Aber da spielt eben mit rein, dass United zuletzt keine guten Performances lieferte und ja wirklich durch die Liga schlingert unter Ten Hag und da wirklich den Anschein macht, als müssten Trainer und Verein ab Sommer getrennte Wege gehen. Das ist, glaube ich, so der Hauptgrund. Jetzt gucke ich mal auf die letzten Ergebnisse. Da gab es auch 3 Siege in Folge für Man City gegen United, und 6 der letzten 7 haben Pep und Co. gewonnen gegen die Red Devils. Also auch eine recht klare Bilanz im Derby in den vergangenen Spielen. Bemerkenswert ist aber, oft fallen Tore auf beiden Seiten. Also auch wenn City klar gewinnt, schafft United immer wieder ein Türchen. Beim letzten Spiel in der Liga war es auch ein 3-1 für City. Aber grundsätzlich glaube ich, könnten wir Tore auf beiden Seiten sehen? Wie gesagt, ich sehe es ein bisschen enger. Ich kann mir am Ende zum Beispiel ein 3-1, weil ich es jetzt gerade hier als letztes Ergebnis sehe, gut vorstellen mit einem Tor von United. Aber hier den klaren, richtig klaren Favoritensieg, also im Sinne von 3-1 kann ja auch klar sein und ist ja auch ein Handicap-Tipp, aber im Sinne von United hat so gar keine Chance, sehe ich nicht. Wenn dann eher, dass City halt mal wieder eiskalt zuschlägt, dass sie ihre Tore machen, aber jetzt nicht so 4-0, 5-0 locker und United gar keine Chance. Wie gesagt, Tore auf beiden Seiten ist so ein Tipp, und dann vielleicht City gewinnt und beide treffen. Denn man hört schon raus, ich komme auch nicht um den City-Sieg herum. Sie sind die bessere Fußballmannschaft einfach.
Ja, sie sind die bessere Fußballmannschaft. Ich tue mich ein bisschen schwer bei dem beide treffen, weil das natürlich auch ein Schlüssel sein könnte, ne? City nicht immer unbedingt die effektivste Mannschaft. Vielleicht einer dieser kleinen Mankos auch wieder in dieser Saison, wenn man überhaupt was finden will. Und vielleicht brauchen sie dann eben 1-2 Versuche, erzielen das Tor, und United, ja, da fällt es mir immer noch schwer, richtig auszumachen, wer ist dieser Spieler, wer ist ja, wo ist die Idee, die konstant Gefahr ausstrahlt? United wird wieder krass auf Konter spielen, wie immer in diesen Spielen. Man kann diesen Underdog-Fußball seit Jahren auch irgendwie besser, als dann wieder eine Spitzenmannschaft zu sein, die auch so auftritt, was die Taktik angeht. Deswegen wird man sicherlich auf diese Umschaltmomente setzen und da kann auch mal ein Treffer fallen, bin ich bei dir. Aber ja, for the sake of spannendes Finale gehe ich das mal mit. Und sag, ich kann mir auch vorstellen, dass beide treffen. Aber trotz allem würde ich das dann auch tatsächlich kombinieren mit dem Tipp, dass Manchester City das ganze Ding über die Runden bringt.
Ja, sie sind, wie gesagt, ja auch wieder so formstark. Ne? Das ist kein Premier League-Spiel, aber ja, trotzdem ein englisches Duell. Sie haben in der Premier League Man City die letzten 10 Spiele gewonnen und in diesem Kalenderjahr, Julius, einfach noch nicht verloren. Denn man weiß ja, Pflichtspielniederlage gab es auf dem Papier in der Champions League, aber das war eben nach Elfmeterschießen. Also es zählt ja nicht so wirklich als Niederlage rein, zumindest weder nach 90 noch nach 120 Minuten, also aus dem Spiel heraus. In diesem Kalenderjahr hat City einfach noch nicht verloren. Die letzte Niederlage am 6. Dezember bei Aston Villa mit 0:1. Also allein das spricht dann immer doch, ne, eine klare Sprache, wie stark Peps Mannschaft immer im Frühjahr ist schon so bemerkenswert, dass es einem schwerfällt, gegen City zu tippen. Deswegen sage ich, City gewinnt das Ding auch und holt dann wieder mal das Double. Aber eben, ich traue United ein Tor zu, weil ich dann doch glaube, dass es vielleicht wieder wie so oft in FA Cups einfach ein bisschen knapper, enger und vielleicht auch spannender und ausgeglichener ist.
Ja. Dann lass uns da am Ende auch mal den Schlussstrich ziehen. Bin da dann doch recht nah bei deiner Einschätzung. Und wir gehen nochmal weiter oder wieder zurück nach Deutschland, denn da haben wir die Relegation zur ersten Bundesliga gesehen. Bochum wollte den Platz in der Bundesliga verteidigen und das am besten tun mit einem Heimsieg, bevor es dann nach Düsseldorf geht, und das ging gehörig schief. 3:0 hat man an der Kastropper Straße verloren. Für mich schon überraschend, dass man da so untergegangen ist, dass... Das ist so ein bisschen das, was wir angeschnitten haben oder ich angeschnitten habe in der letzten Folge, nämlich die Frage, inwieweit ist das ein mentaler Schlag gewesen, dass Bochum da am Ende so reingerutscht ist, inwieweit ist da vielleicht auch generell eine Schieflage jetzt, wir haben über die Riemann-Situation noch geredet, vielleicht ja, spielt es hier tatsächlich eine Rolle, dass Düsseldorf eher mit einer sehr guten Rückrunde, in der sie sich sogar die Relegation erkämpft haben, also mit einem wirklich guten Gefühl mal als Zweitligist reingehen. Nicht so wie die letzten Jahre, wenn der HSV dann am letzten Spieltag in der 13. Minute noch runterrutscht. Fühlt es sich vielleicht nicht so schön an, Relegation zu spielen. Düsseldorf hat sie sich verdient, ganz ehrlich. Sie haben auch so gespielt, als hätten sie sich die verdient. Ich war schon beeindruckt von Düsseldorf. Gleichzeitig, das muss man aber auch sagen, bei so einem deutlichen Relegationsspiel für den Zweitligisten war ich auch schon ganz schön enttäuscht von Bochum.
Absolut. Man kann es ja so zusammenfassen, in der ersten Halbzeit hatte Bochum noch Pech und die Fortuna Glück. Ne? Postentreffer prallt dann gegen Hoffmanns Knie und ins Tor als Führungstor und auf der Gegenseite köpft Bochum an den Innenpfosten und der Ball springt dem Torwart in die Hände. Also da war schon sehr viel Pech dabei in Halbzeit 1, aber so knapp und unglücklich es in der ersten Halbzeit war, so klar war es für die Fortuna in der zweiten. Das war ja dann wirklich bemerkenswert, beeindruckend, wie der Zweitligist da den Erstligisten hergespielt hat teilweise. Ne? Cioli ist wieder ein Traumpass vor diesem 2:0. Der vielleicht beste Spieler der Saison in der zweiten Liga mit, ja, jetzt Hertel ist auch nicht so schlecht und Glatzl hat auch ein paar Tore geschossen, aber auf jeden Fall, ne, eine Entdeckung der Saison. Cioli ist wieder ein tolles Spiel gemacht. Und am Ende hast du, finde ich, da hast du völlig recht, dann schon Bochum angemerkt, dass er mental völlig, völlig hinüber war, völlig kaputt. Also die letzten 20 Minuten, ne, nach diesem 0:2, da ging ja gar nichts mehr für den VfL und die Fortuna hat sich ja richtig gehend in den Rausch gespielt. Das war absolut bemerkenswert. Und deswegen können wir hier auch keine Spannung mehr reinreden. Das Ding ist gegessen, Julius. Die Fortuna wird aufsteigen, 3:0 Hinsieg. Ja, es gibt keine Auswärtstorregel mehr, du musst nur 3:0 gewinnen, aber das wird nicht möglich sein. Also die Fortuna hat sich für mich wirklich zu gut präsentiert in dieser zweiten Hälfte mit zu viel Selbstvertrauen und bei den Bochumern war eben jenes Selbstvertrauen völlig weg, wirklich völlig weg. Und das ist das Ergebnis so hoch und so klar, dass ich hier keine große Spannung mehr, also zumindest in den Outcome, wer wird aufsteigen oder wer wird drinbleiben, reden kann, ne? Wer ist der Sieger der Relegation? Das wird die Fortuna sein. Das ist natürlich die Frage, kann es trotzdem irgendwie tippmäßig Spannung geben, Julius? Für dieses Rückspiel, denn quotenmäßig muss man ja auch sagen, die sind ja trotzdem noch sehr, sehr knackig, sehr, sehr interessant.
Ja, Also Koten, das ist eben auch die Frage so ein bisschen hier, und ich bin völlig bei dir. Ich glaube, es ist sowieso eine ziemliche Seltenheit, dass mal eine Runde dann noch an die Mannschaft geht, die 3-0 in der Hinrunde verloren hat. Fällt mir immer eigentlich nur Liverpool ein. Dir vielleicht auch. Und
Das war unnötig. Das war unnötig.
dann ist es trotzdem so, dass wir hier den Bundesligisten haben, der natürlich 3-20er-Quoten auf einmal hat, hier vielleicht als Underdog reingeht und ein Düsseldorf, das sicherlich zu Hause auch nochmal zeigen kann, genauso wie sie es im Hinspiel gezeigt haben, dass alles, dass sie wirklich eine gute Fußballmannschaft gerade sind, aber natürlich auch Bend but don't break sogar mit einem 1-0, mit einem 2-1 total gut leben könnten nach diesem Hinspiel. Und das macht die 3-20er-Quote auf Bochumer Sicht für mich aus der Sicht ein Ticken realistischer, weil sie eben nicht gezwungen sind. Wenn Bochum hier all in geht, dann schaffen sie es vielleicht in Führung zu gehen. Aber selbst wenn sie in Führung gehen, bedeutet das nicht, dass Düsseldorf ansatzweise aufmachen muss, ne? Dass sie das Spiel drehen müssen, dass sie irgendwie wieder auf den Ausgleich spielen müssen. Aus Düsseldorfer Sicht macht es dann vielleicht gerade bei einem 1-0-Rückstand noch viel mehr Sinn zu sagen, ja, okay, dann im besten Fall jetzt nichts mehr anbrennen lassen, nicht das zweite bekommen, dann wird's eng und spielen wir es eben runter und dann verlieren wir eben 1-0, ist mir völlig egal. Das halte ich schon für eine Möglichkeit, deswegen sei es zumindest mal gesagt, dass diese 3-20er-Quote auf Bochum aus meiner Sicht durchaus nicht nur spannend ist, sondern auch eine Berechtigung hat, dass man da mal drauf guckt.
Ja, weiß ich nicht. Also für mich gibt es da nicht so viel Berechtigung, weil ich, wie gesagt, von der Art und Weise, ja, das Ergebnis ist das eine, aber wirklich die Art und Weise, die letzte halbe Stunde ist Bochum auseinandergefallen. Und dann fällt es mir schwer, dass diese Mannschaft sich jetzt hier, was 4 Tage später am Montagabend, dann so aufrafft, dass er plötzlich bei dieser wirklich grandios ausspielenden Fortuna, also die letzte halbe Stunde fand ich sie wirklich sehr, sehr stark, dass sie sich so aufschwingen können und hier irgendwie den Auswärtssieg dann schaffen, ne? Selbst wenn sie am Ende absteigen. Aber du hast ja gesagt, sie könnten ja auch 1-0 gewinnen. Sehe ich ehrlich gesagt nicht, weil ich glaube, das war mental ein zu krasser Tiefschlag, Rückschlag für den VfL. Ich glaube, emotional, psychologisch können sie das nicht wuppen. Und vor allem, wenn du auch gesehen hast, wie die Fortuna gejubelt hat mit ihren Toren, ne? Als Mannschaft geschlossen, mit ihren Fans, was da los war. Da schwappte ja wirklich was über. Das war wirklich, ich fand das wirklich bemerkenswert. Dass du gesehen hast, wie viel Leben in dieser Fortuna steckt. Das hat mich auch beeindruckt, neben dieser starken letzten halben Stunde. Und deswegen bin ich hier eher dabei zu sagen, die Fortuna gewinnt auch das Rückspiel. Und das ist ja das Spannende, auch hier gibt es 2,20er-Quoten im Schnitt, Julius. Also auch schöne, attraktive Quoten für die euphorische Fußballmannschaft, die das Hinspiel schon auswärts 3-0 gewonnen hat und die jetzt auch generell nicht so schlecht unterwegs ist in Heimspielen. 10 von 17 gewonnen, die viertbeste Heimmannschaft in der zweiten Liga. Also da kann man auch gegen angeschlagene Bochumer mal das Rückspiel 1-0 gewinnen.
Kann man, aber wie gesagt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Hinspielergebnis, das ist so gut für Düsseldorf, dass sie es ruhiger angehen lassen können. Bochum muss noch einmal ums Leben spielen, sie werden es versuchen. Und wie gesagt, dann gibt es diesen ganz bitteren Moment, dass man das Ganze gewinnt und trotzdem verliert, weil man im Hinspiel eben einfach wirklich nicht wach genug war, weil man in keinem Fall zu Hause 3 Gegentore bekommen darf in dieser Situation. Und deswegen wird es der Abstieg für Bochum, da bin ich bei dir, aber ich glaube, in Aggregate vielleicht ein bisschen enger, vielleicht ein 3-1 am Ende. Und ich nehme diese 3-20er-Quoten auf Bochum mit. Ja.
Da vergisst du halt, dass Bochum die schwächste Auswärtsmannschaft in der Bundesliga war, mit 2 mageren
Ja, aber ist ja
Auswärtssiegen
jetzt nicht Bundesliga.
und 16 mageren Toren und im Do-or-Die-Spiel in Bremen haben sie 1-4 verloren, wo sie auch nur einen Punkt brauchten. Da mussten sie ja nicht mehr gewinnen. Da konnten sie mauern eigentlich, ne? Und nicht mal das haben sie hinbekommen. Deswegen, ich glaube, das war schon ein Tiefschlag und das hat man jetzt auch gesehen, dass sie den irgendwie mitgenommen haben ins Relegationsspiel und dann bin ich hier eher beim Tipp, Düsseldorf gewinnt auch das Rückspiel, weil Bochum auswärts und psychologisch nicht gut genug ist.
Wir sind gespannt auf jeden Fall, würde ich sagen, was das Ganze angeht und machen dann kurz den Deckel auch drauf auf die Relegation und gucken uns zuletzt das Conference League Finale an. Das ist erst nächste Woche. Wir haben auch gesagt, wir sprechen jetzt nicht nochmal über die Relegation zur zweiten Liga, weil wir da schon in der letzten Folge drüber geredet haben. Das Spiel ist heute Abend ansteht und wir dann nicht, macht wenig Sinn, jetzt noch auf ein Rückspiel vorzugreifen, wenn wir das Hinspiel besprochen haben, das noch nicht durch ist. Also, wer das jetzt hört und sich noch fragt, was geht in der Relegation zur zweiten Liga, der kann sogar noch in die letzte Folge reinhören. Ansonsten Danach natürlich auch der Hinweis, das und alles andere findet man auch auf wettbasis.com, kann da gerne nachgucken. Da wird sich sicherlich auch mit dem Rückspiel zur zweiten Bundesliga, Relegation zur zweiten Bundesliga beschäftigt. All das möglich, schaut da gerne vorbei, wenn ihr möchtet. Wir gucken zuletzt, Alex, auf die Conference League, auf das Finale, und zwar Olympiakos Piräus gegen die Fiorentina. Und ja, prinzipiell hat man natürlich immer das Gefühl, italienische Mannschaft gegen griechische Mannschaft, da ist die italienische Mannschaft wahrscheinlich der Favorit. Aber man sollte nicht vergessen, Olympiakos Piräus hat eigentlich den ganz großen Turnierfavoriten, den Europapokalspezialisten Unai Emery und Aston Villa rausgekickt. Und das auf eine deutlich beeindruckendere Art und Weise, als wir es beide erwartet haben. Also Olympiakos Piräus nicht unbedingt abzuschreiben vor diesem Spiel gegen eine Fiorentina, die sich manchmal schwerer getan hat, das Tor zu treffen, als am Ende Spiele zu gewinnen sogar.
Ja, absolut. Also da steckt einiges drin in dem Spiel, bin ich ganz ehrlich. Wir greifen jetzt natürlich ein bisschen vor, weil wir haben ja gesagt, nächste Woche wollen wir uns groß dem Champions-League-Finale widmen. Und vom Timing her, weil es ja Mittwoch ist, passt das nicht ganz so rein. Deswegen blicken wir jetzt schon drauf und wir blicken auf ein sehr spannendes Spiel, wie ich finde. Quotentechnisch auch ausgeglichen. Florenz, du hast es angesprochen, ist natürlich der Favorit allein vom Namen her, mit 2,20er, 2,30er Quoten im Dreiweg. Auch deswegen vom Namen her, weil es das erste europäische Finale ever von Olympiakos ist. Obwohl das so ein riesiger Traditionsclub ist, standen sie in Europa noch nie in einem Finale, egal in welchem Wettbewerb. Absolut bemerkenswert. Und da gibt es eine sehr, sehr krasse Statistik zu, nämlich eine historische. Sie sind die erste Mannschaft aus Griechenland, die in Europa teilgenommen haben, also an den UEFA-Competitions. 1959-60 haben sie erstmals einen europäischen Cup ausgetragen und sind jetzt 64 Jahre später im Finale, und so eine Zeitspanne zwischen erstem Auftritt in Europa und einem Finalauftritt gab es noch nie, so eine lange. Das ist die längste Zeitspanne einer Mannschaft ever. Und wie gesagt, es ist auch das erste Finale von Olympiakos ever in Europa. Sehr, sehr bemerkenswert. Von daher, die werden um ihr Leben spielen, Julius. Und gleichzeitig die Fiorentina, die war ja letztes Jahr schon im Finale. Es ist insgesamt, glaube ich, das sechste europäische Finale für Florenz. Letztes Jahr waren sie im gleichen Finale gestanden. Gegen West Ham haben sie 1-2 verloren. Also Revanche im Conference League Finale so ein bisschen für Florenz. Die haben eine Rechnung offen mit dem Wettbewerb, mit dem Pokal. Und Olympiakos kann den ersten ever in Europa gewinnen. Sehr spannende Gemengelage.
Ja, sehr spannend, und wie gesagt, ich glaube auch, das könnte durchaus sehr, sehr intensiv werden. Spielerisch hat Fiorentina wahrscheinlich die Nase vorne. Ich erinnere mich da immer noch auch an das Viertelfinale, wo sie wirklich sich sehr, sehr schwer getan haben, das Tor zu treffen, aber eigentlich ja mit Abstand die bessere Mannschaft waren, dann ja auch im Halbfinale das Ganze für sich entscheiden konnten. Also die Fiorentina für mich gerade in diesem Wettbewerb spielerisch durchaus stark, aber man hat gesehen, sie sind eben keine absolute Top-Mannschaft, was zum Beispiel die Chancenverwertung angeht. Sie ist auch in der Liga, dass sie keine absolute Top-Mannschaft sind. Und auf der anderen Seite eben Olympiakos, die gezeigt haben, dass sie da wirklich mit einem unbändigen Willen auch in der Lage sind, Mannschaften regelrecht zu überrumpeln. Ne? Weil das, was da mit Aston Villa gerade zu Hause passiert ist, natürlich war da ein bisschen Abschlussglück auch da, wenn man sich wahrscheinlich die unterschiedlichen Schussstatistiken und Co. anguckt. Aber trotzdem, es war schon wirklich sehr, sehr beeindruckend, was man da dann am Ende gesehen hat, gerade auf der Anzeigetafel. Und deswegen bin ich auch der Meinung, das könnte wirklich sehr, sehr spannend werden zwischen diesen beiden Teams. Quoten, ja, liegen das auch so ein bisschen nahe, ne? Dreierquoten, 3-10er-Quoten für Olympiakos, 2-30er-Quoten für die Fiorentina. Da sehen wir, die bessere Fußballmannschaft hat die niedrigeren Quoten, aber so richtig weit auseinander oder so richtig niedrig ist die Quote auf die Fiorentina dann auch nicht. Also es könnte echt eng werden. Ich glaube tatsächlich auch, dass wir hier ein richtig packendes Finale sehen. Das besteht dann meiner Meinung nach auch daraus, dass beide ein Tor erzielen.
Ja, da bin ich voll bei dir. Florenz ist, glaube ich, trotzdem am Ende die bessere Fußballmannschaft, wird mehr den Ball haben, wird aktiver spielen. Das haben sie in ihren Spielen gezeigt. Ich habe jetzt nicht bei jedem jedes Spiel über 90 Minuten gesehen, aber ein paar Statistiken gewälzt. Sie hatten, glaube ich, in den letzten Spielen in der Conference League immer 20 oder mehr Torschüsse. Wirklich bemerkenswert. Also auch in Brügge, da haben sie ja erst in der 85. den Ausgleich erzielt und sind dadurch per Elfmeter weitergekommen, weil es stand ja 1-0 Brügge und dann war es pari nach Hin- und Rückspiel. Und sie hatten aber trotzdem, man könnte ja denken, naja, 0-0 reicht uns, sondern unentschieden, wir spielen es ein bisschen zurückhaltender. Brügge, die gewinnen mussten, hatten 4 Torschüsse, Florenz, die nicht gewinnen mussten, hatten 21 Torschüsse.
Ja.
Auswärts, absolut bemerkenswert. Und auch in den, also in der Fremde 20 Schüsse ist jetzt, muss man, ne? Kann man schon mal machen. Und auch im Hinspiel gegen Brügge, da haben sie ja 3-2 gewonnen, hatten sie 31 Torschüsse, Florenz, gegenüber 5. Das zieht sich so weiter, auch durch die vorherigen Runden. Deswegen, also gegen Pilsen zum Beispiel, war es ja auch 0-0 im Hinspiel und ein 2-0 im Rückspiel. Und da war es auch völlig wild. 42 Torschüsse hatte. Ich glaube, ich habe es hier schon mal erwähnt. 42 Torschüsse für Fiorentina gegen Viktoria Pilsen. Also, die werden den Ball haben, die werden mehr machen, glaube ich, fürs Spiel. Sie werden die offensiv stärkere Mannschaft werden, aber man merkt schon diesen Zahlen. Das heißt nicht, dass sie immer so viele Tore schießen. Denn irgendwie beim Abschluss haben sie Probleme und abschlussstark war Olympiakos nämlich bei Aston Villa, ich glaube, aus 8 Schüssen 4 Tore gemacht, irgendwie sowas, oder aus 9 Schüssen. Deswegen glaube ich auch, ich glaube, dass beide treffen werden, aber ich glaube, Florenz ist die bessere Mannschaft, deswegen ist die Favoritenrolle schon berechtigt, aber gleichzeitig hat Florenz auch einen Spezialisten an der Seitenlinie. José Luis Mendilibar, der Spanier, hat mit Sevilla letztes Jahr die Europa League gewonnen. Der weiß also auch, wie man in so großen Spielen vielleicht eine abgezockte Truppe auf den Rasen schickt, um das Ding am Ende zu gewinnen. Vielleicht mit 8 Schüssen gegenüber 25 von Florenz und am Ende gewinnt dann Olympiakos 2-1. Würde ich jetzt auch nicht ausschließen wollen.
Nee, aber das ist eben genau das Schwere. Es gibt hier eigentlich kein Szenario, was ich wirklich gänzlich ausschließen wollen würde. Und deswegen bleibe ich bei dem beide Treffen. Ich glaube, damit ist man eher auf der sicheren Seite. Mir fällt es echt schwer, das auszumachen. Ich sehe hier auch echt die Möglichkeit, dass wir, wie gesagt, nicht nur beide treffen, sondern auch einen unentschiedenen 90 Minuten sehen. Ja. Also, dass wir dann wirklich in die Crunch-Time gehen und dass das richtig intensiv wird. Und ich meine, ist ja auch schön, wenn wir in so einem eher ungeliebten Wettbewerb dann wieder vielleicht mal ein richtig spannendes Finale erleben können, was auch zeigt,
ja,
gerade Olympiakos, aber auch Fiorentina von der Größe her, sind das ja auch genau die Vereine, die vielleicht in dieser Conference League eben ein bisschen Spotlight bekommen sollen, ne? Nicht unbedingt Liverpool oder wer auch immer da manchmal reinrutscht, sondern genau diese Teams. Und ja, ich freue mich drauf, aber ich glaube, es wird eng und deswegen sage ich beide Treffen.
Ja, gibt sogar schöne 1,90er-Quoten. Also ist ja nicht immer der Fall bei beide Treffen. Manchmal sind die ja wirklich nur so 1,50 rum. Aber hier kann man, finde ich, die 1,90 sehr, sehr schön antippen. Gefällt mir auch. Wie gesagt, ich erwarte auch Tor auf beiden Seiten und ich erwarte auch eine Fiorentina, die ja mehr Ball hat, mehr Aktionen hat, die spielbestimmendere Mannschaft ist. Aber das muss halt einfach nichts heißen, weil Olympiakos, glaube ich, abgezockt sein kann. Und dann ist am Ende hier alles möglich. Man hat es ja auch letztes Jahr gesehen, da sah es ja auch nach Verlängerung aus, ne, bei West Ham Florenz. Und dann hat Bowen in der 90. oder 92. oder so dann das 2-1 geschossen, ne, für West Ham. Und dann haben die das Ding in die Höhe gestrickt. Da hätte es auch easy in die Verlängerung gehen können, fast schon gehen müssen. Das kann ich mir hier so ähnlich in beide Richtungen auch vorstellen. Also vielleicht ein spätes Tor zum 2-1 für die eine oder für die andere Mannschaft. Oder am Ende geht es 1-1 aus und wir sehen die Verlängerung. Also ich fühle mich tue mich da sehr, sehr schwer, wirklich einen Favoriten auszumachen und einen Tipp abzugeben, wie das Ding ausgeht und wer das Ding gewinnt. Aber ich glaube, dass beide treffen und wir ein spannendes Finale haben werden.
Und das sind doch gute Aussichten, um diese Folge dann auch mit diesen Worten zu beenden. Das war unser kleiner Blick auf die Finals, die jetzt anstehen. Auf eine Art ist ja auch die Relegation-Rückspielen-Finale. Und Finale ist auch das Stichwort für nächste Woche. Da steht das ganz, ganz große Finale des Fußballs an, Champions League. Werden wir sicherlich auch nochmal drüber reden. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, nochmal der Hinweis, ihr könnt uns gerne abonnieren oder folgen auf den Plattformen, wo ihr uns hört. Bis bald. Danke. Ciao.